Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und Vers 17 im 2. Timotheus 3, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet ist zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Und diese alle Schrift bezieht sich auch und besonders auf das Alte Testament, das sie damals hatten. Und lasst uns mit diesem Denken an den Text heute gehen und wissen, dass Gott auch uns heute eine Botschaft aus dem Alten Testament geben möchte, um uns zu belehren, überführen, zurechtzuweisen und zu erziehen in der Gerechtigkeit. Und so schlagt mit mir gemeinsam auf. Nehmt eure Bibel bitte zur Hand und geht in die Seite 369 in unserer Gemeindebibel, das 1. Samuel-Buch, Kapitel 28, schauen wir uns heute an, von den Versen 3 bis 25. Das 1. Samuel-Buch, Kapitel 28, die Verse 3 bis zum Ende dieses Kapitels. Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte um ihn Leid getragen und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Saul aber hatte die Wahrsager und Zeichendeuter aus dem Land vertrieben. Und die Philister versammelten sich und kamen und lagerten sich bei Schunem. Und Saul versammelte ganz Israel und sie lagerten sich auf dem Bergland Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz wurde ganz verzagt. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch die Propheten. Da sprach Saul zu seinen Knechten, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Knechte aber sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Und da machte sich Saul unkenntlich und legte andere Kleider an und ging hin, und zwei Männer mit ihm, und sie kamen bei Nacht zu der Frau. Und er sprach, wahrsage mir doch, du doch durch Totenbeschwörung, und bringe mir den herauf, welche ich dir nennen werde. Die Frau sprach zu ihm, siehe, du weißt doch, was Saul getan hat, wie er die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Warum willst du denn meine Seele eine Schlinge legen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, er soll dich deshalb keine Schuld treffen. Da sprach die Frau, wen soll ich dir heraufbringen? Er sprach, bring mir Samuel herauf. Als nun die Frau Samuel sah, da schrie sie laut und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul. Und der König sprach zu ihr, fürchte dich nicht, was siehst du? Die Frau sprach zu Saul, ich sehe ein Götterwesen aus der Erde heraufsteigen. Er sprach, wie sieht es aus? Sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet. Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und er neigte sich mit seinem Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Samuel aber sprach zu Saul, warum hast du mich gestört, indem du mich heraufbringen lässt? Und Saul sprach, ich bin hart bedrängt. Die Philister kämpfen gegen mich, und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch die Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, damit du mir zeigst, was ich tun soll. Samuel sprach, warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Der Herr hat so gehandelt, wie er durch mich geredet hat, und der Herr hat das Königtum deiner Hand entrissen und es David, deinem Nächsten, gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen glühenden Zorn gegen Amalek nicht vollstreckt hast, darum hat der Herr dir heute dies getan. Und der Herr wird auch Israel und dich in die Hand der Philister geben, und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Herr Israel wird der Herr in die Hand der Philister geben. Da fiel Saul plötzlich der Länge nach zu Boden, denn er erschrak sehr über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen. Und die Frau ging zu Saul hin und sah, dass er sehr erschrocken war. Und sie sprach zu ihm, siehe, deine Magd hat auf deine Stimme gehört, und ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, dass ich deine Worte gehorcht habe, die du zu mir geredet hast. So höre auch du auf die Stimme deiner Magd. Ich will dir ein bisschen Brot vorlegen, das du isst, damit du zu Kräften kommst, wenn du deinen Weg gehst. Er aber weigerte sich und sprach, ich will nicht essen. Dann nötigte ihn seine Knechte und auch die Frau, und er hörte auf ihre Stimme. Und er stand auf von der Erde und setzte sich auf das Bett. Die Frau aber hatte ein gemästetes Kalb im Haus, und sie eilte und schlachtete es und nahm Mehl und knetete es und machte daraus ungesäuerte Fladen. Die brachte sie herzu vor Saul und vor seinen Knechten. Und als sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen hin, noch in derselben Nacht. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Und das Thema meiner Predigt, das habe ich genannt: Ohne Gott gibt es keine Hoffnung. Ohne Gott gibt es keine Hoffnung. Der Vers 3 nochmal. Samuel aber war gestorben und ganz Israel hat um ihn Leid getragen und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Saul aber hatte den Wahrsager und Zeichenleute aus dem Land vertrieben. Und dieser Vers 3, der so nebensächlich in den Text eingeleitet wird oder der Übergang von Davids Geschichte und seinem Dilemma hier reingebracht wird, ist als Einleitung gedacht vom Autor hier. Samuel ist gestorben, erwähnt der Autor. Und vielleicht warst du nicht dabei, als wir 1. Samuel 25 angeschaut haben, dann siehst du vielleicht nicht die Bedeutung von diesem Vers in unserem Predigttext. Denn Samuel ist nicht erst jetzt gestorben, als der Autor es hier in unserem Predigttext erwähnt. Samuel ist nämlich schon mehrere Jahre tot. Und woher wissen wir das? Der Tod von Samuel wird zum allerersten Mal in 1. Samuel 25 erwähnt. Und das ist auch sein Todestag. Wir wissen nicht genau, wann das war. Aber was wissen wir oder was wir wissen ist, dass im 1. Samuel 27, Vers 7, das wir das letzte Mal angeschaut haben, 1. Samuel 27, Vers 7, dort lesen wir, dass David 1 Jahr und 4 Monate im Land der Philister war. Und nach Samuels Tod, also nach der Erwähnung von 1. Samuel 25, hat David Abigail geheiratet und ist dem Saul begegnet und hat ihm heimlich sein Speer und das Wasser aus seinem Lager genommen. Und erst nach dieser Begegnung mit dem Speer und dem Trinkwasser, das David mit seinen Neffen weggenommen hat von Saul, erst danach ist er in das Land der Philister gegangen, wo er 1 Jahr und 4 Monate war. Doch warum wird hier nochmal der Tod von Samuel erwähnt, obwohl das schon länger her ist? Der Autor möchte, dass jeder Leser und damit auch wir, die wir seinen Text heute lesen, verstehen, in welcher Situation sich Saul und das Volk Israel befinden. Es kann sein, dass durch den Tod Samuels die Philister mutiger geworden sind und so mehr Reich eingenommen haben und dadurch jetzt eine Gefahr für Saul sind. Es kann sein, dass durch den Tod Samuels Saul dadurch noch ängstlicher geworden ist, weil er keinen Propheten mehr hatte. Aber es wird uns noch ein weiteres Detail in dieser Einleitung zu der Geschichte genannt. Das erwähnt uns der Autor in dem zweiten Teil von Vers 3. Schau mit mir rein. In dem zweiten Teil von Vers 3 dort steht: Saul aber hatte die Wahrsager und Zeichenleute aus dem Land vertrieben. Und obwohl wir im ganzen Samuel-Buch nichts darüber genaues lesen können, erwähnt der Autor uns ein wichtiges Detail über Sauls Herrschaft. Und an der Stelle ist uns noch nicht klar, warum er das erwähnt. Wahrscheinlich hat Saul das am Anfang seiner Karriere als König gemacht und hat die Wahrsager und Zeichendeuter umgebracht. Und eigentlich hat er damit das Wort Gottes erfüllt. In 2. Mose 22, Vers 17 steht nämlich, 2. Mose 22, Vers 17, das ist das Wort Gottes, das er Mose gegeben hat an das Volk: Eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Und viele weitere Bibelstellen finden wir im Alten Testament, zum Beispiel auch 3. Mose 20, Vers 6. Dort steht: Auch wenn sich eine Seele zu den Geistern befragen und Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhören, so will ich mein Angesicht gegen diese Seele richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Auch Mose wiederholt in seiner allerletzten Predigt vor seinem Tod, als er zum Volk spricht, bevor Josua mit dem Volk Israel den Jordan überquert, im 5. Buch Mose. Dort sagt Mose in seiner Predigt im 5. Buch Mose 18, die Verse 9 bis 11, ich möchte es uns vorlesen. Weil da ist das Volk ja kurz davor, in das Land der Heiden einzufallen oder zu überqueren. Und Mose sagt zu ihnen: Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du nicht lernen, noch nach den Gräueln jeder Heidenvölker zu handeln. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seiner Tochter durchs Feuer gehen lässt. Oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer. Oder einer, der Geister bannt oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Das ist das Wort des Herrn, das Saul befolgt hat. Wir lesen es im Vers 3 unseres Predigttextes. Saul hat die Wahrsager und Zeichendeuter aus dem Land vertrieben. Doch wenn wir jetzt noch mit all dem, was wir betrachtet haben, die Aussage der Totenbeschwörerin anschauen und mal vorgreifen in den Text, dann lesen wir in Vers 9 in unserem Predigttext, dann wird klar, was es heißt, dass Saul sie aus dem Land vertrieben hat. Die Totenbeschwörerin sagt zu ihm in Vers 9, siehe, du weißt doch, was Saul getan hat, wie er die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Warum willst du denn meine Seele eine Schlinge legen, dass ich getötet werde? Doch Saul selbst glaubt in diesem Predigttext oder ist nicht ganz überzeugt, dass er es geschafft hat, alle Wahrsager oder Zeitendeuter ausgerottet zu haben. Denn er selbst fragt in seiner Situation, dass seine Diener ihm eine Totenbeschwörerin bringen können. Und wisst ihr, was uns erstaunen sollte? Wie schnell die Diener ihm antworten. Es scheint so, dass gar keine einzige Minute vergeht. Keine einzige Dauer, wo sie nachforschen müssen, suchen müssen nach einer Totenbeschwörerin. Es scheint, dass die Diener von dieser Frau schon gewusst haben. Sie hatten keine Mühe, sie zu suchen. Und vielleicht, nur eine Annahme, kann es sein, dass die Diener, als sie damals Hilfe gesucht haben, als Saul von einem bösen Geist eingenommen war, in 1. Samuel 16, in den Versen 14 bis 23, kannst du davon lesen, haben die Diener die Frau schon beobachtet und haben sich gedacht, wenn der Vorschlag nicht klappt mit dem harfenden spielenden Jungen, dann holen sie die Frau, die Tote beschwören kann. Wir wissen es nicht, es ist eine Frage, die der Autor offen lässt, die wir nicht beantworten können. Und ich will ehrlich mit euch sein, der Predigttext liefert einige Fragen, auf die uns der Autor keine Antwort gibt. Doch bei all den Fragen, die aufkommen, dürfen wir nicht vergessen, worum es geht. Wir dürfen uns davon nicht ablenken lassen, warum haben wir diese Bibelstelle, dieses Kapitel in der Bibel? Was möchte Gott uns durch diese Bibelstelle sagen? Doch gehen wir noch kurz zurück. Wie kommt es soweit? Saul, er macht sich bereit, um gegen die Philister zu kämpfen. Wir sehen es in Vers 4 und bis dahin hat Saul auch keine Schwierigkeiten. Doch als er dann in Vers 5 die Philister sieht, überkommt ihn die Furcht. Und der Text offenbart es uns, dass diese Furcht ihn zu Gott führt. So scheint es uns. Wir lesen in Vers 6 und Saul befragt den Herrn. Aber der Herr antwortet ihm nicht, weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch die Propheten. Und Matthew Henry schreibt in seinem Kommentar zu diesem Vers 6, er hat es so schön ausgedrückt, Saul fragt bei Gott auf einer solchen Weise, als hätte er überhaupt nicht gefragt. Konnte derjenige, der Samuel und David, die beide Propheten waren, gehasst und verfolgt hatte, erwarten, dass ihm Propheten antworten? Konnte der, der den Hohenpriester getötet hatte, erwarten, eine Antwort von den Urim zu erhalten? Konnte der, der den Geist Gottes der Gnade durch die Sünde vortrieb, hoffen, durch Träume Antwort zu erhalten? Das sagt Matthew Henry in seinem Kommentar zu diesem Vers 6. Und der Text, er deutet an, dass Saul in seiner Hoffnungslosigkeit zu Gott kommt und bei ihm um Rat fragt. Doch wir dürfen den ganzen Kontext vom 1. Samuel-Buch nicht vergessen und deswegen haben wir auch das 15. Kapitel gelesen in der Schriftlesung. Denn da beginnt die Verwerfung Sauls gegenüber dem Wort Gottes und Gott verwirft auch ihn. Saul hatte durch diese Sünde Gott verworfen, haben wir gelesen, und Gott hat auch Saul dadurch verworfen. Wir lesen aber auch, oder haben es gehört in 1. Samuel 15, dass Saul und Samuel sich nie wieder in dem Leben, also Leben begegnet sind. Saul hat niemals für diese Sünde, nämlich auf das Volk gehört zu haben, wie es dort dargestellt hat, und nicht auf Gott, Buße getan. Wir finden es nicht in unserem Predigttext oder auch nicht in den ganzen Abschnitten, die wir gemeinsam betrachtet haben. Saul hat nie dafür Buße getan und Saul hat nie wieder nach Samuel gesucht, nach dem Wort Gottes gesucht, das ein Prophet zu ihm spricht. Das haben wir in 1. Samuel 15 gehört. Und auch unser Predigttext macht nur den Anschein, dass Saul nach Gott gefragt hat. Doch wenn wir die ganze Bibel nochmal betrachten oder zumindest auch den Abschnitt in 1. Chronik lesen, in 1. Chronik, Kapitel 10, Vers 13 bis 14, wird der Tod Samuels zusammengefasst. Das ist ganz interessant. 1. Chronik 10, 13 bis 14. So starb Saul wegen seiner Treulosigkeit, die er gegen den Herrn begangen hatte, wegen des Wortes des Herrn, das er nicht eingehalten hatte und weil er die Totenbeschwörerin gesucht und befragt hatte. Und jetzt Vers 14. Denn der Herr, den Herrn aber hat er nichts gesucht. Darum tötete er ihn und wandte das Königreich David dem Sohn Isais zu. Saul, der nicht auf den Propheten Samuel gehört hat und damit auch nicht auf Gottes Wort, erwartet von Propheten etwas zu hören. Saul, der selbst angeordnet hat, Edok, den Edomiter, die Priester Gottes umzubringen, erwartet nun von dem Urim etwas zu erfahren, von Gottes Entscheidung. Saul, der gegen Gott selbst rebelliert hatte in seinem Ungehorsam und nicht den Bann an den Amalekitern vollstreckt hatte, möchte gern Träume von Gott bekommen. In all diesen Dingen, die Saul getan hat, sehen wir keine Buße oder Umkehr zu Gott. Wir sehen, dass es Saul nur um Saul geht. Und hier zeigt uns der Autor Saul als einen Sünder, der Hoffnung in sich selbst sucht. Er sucht Hoffnung bei anderen Menschen und nicht bei Gott. Und dies muss der dunkelste Punkt in Sauls Leben gewesen sein. Der König hätte Buße tun, seine Sünden bekennen und mit gebrochenen Herzen vor Gott treten können. Aber er tat es nicht. Stattdessen entschied sich Saul, gegen eines der schwerwiegendsten Verbote des Alten Testaments zu verstoßen. Er geht zu der Totenbeschwörerin. Saul muss heimlich gehen, damit das Volk nicht denkt, dass er sich vor der Schlacht drückt. Saul muss verkleidet gehen, dass ihn niemand erkennt, vor allem nicht die Totenbeschwörerin. Und Saul, er muss nachts gehen. Er muss nämlich durch feindliches Gebiet gehen, um zur Totenbeschwörerin zu kommen. Und alles, was Saul sich in diesem Plan vorgenommen hat und ausführt, dass er heimlich geht, nur zwei seiner Diener mitnimmt, dass er nachts geht, dass er verkleidet geht, alles geht auf. Und er bittet die Totenbeschwörerin, Samuel zu rufen, und sie antwortet ihm, dass sie das nicht darf, weil Saul es verboten hatte. Und Saul verspricht der Totenbeschwörerin, und hier sehen wir, wie tief er gefallen ist, er verspricht der Totenbeschwörerin, dass ihr nichts passiert. Und dieses Versprechen gründet er auf den Bundesgottnamen Jahwe. Er begeht Sünde, indem er zur Totenbeschwörerin geht, und er begeht Sünde, indem er den Namen Gottes, seines Bundesgottes, missbraucht für dieses falsche Versprechen oder für dieses sündige Versprechen, das er der Totenbeschwörerin gibt. Und Saul sieht gar nicht, wie schlimm es um ihn steht, und er reitet von einer Sünde zur anderen. Er wartet eine persönliche Botschaft von Gott in seiner Situation mit den Philistern. Doch was er übersieht, ist das offenbarte Wort Gottes, das er hat. Nämlich, dass Samuel ihn gesprochen hat. In 1. Samuel 15, ich denke, die Worte sind immer noch in dem Kopf von Saul selbst. Und auch die Begegnungen von David zweimal erinnert ihn David an den Gott, dem er seinen Fall abgibt, dass Gott ihn rächen wird, dass Gott der Rächer der Gerechten ist. Und nun hört er selbst das Wort Gottes von einer Totenbeschwörerin. Du musst dir die Situation vorstellen. Die Frau steht da und Saul steht ihr gegenüber. Und die Frau, Saul bittet, hol mir Samuel herauf. Und die Frau sagt zu ihm, das kann ich nicht. Saul hat es verboten. In Vers 3 haben wir es gelesen, er hat diese Menschen auch umgebracht für diesen Dienst. Die Frau, diese heidnische Frau, erinnert Saul daran, dass, was er getan hat, nämlich Gottes Gebot ausgeführt, indem er die Totenbeschwörer umgebracht hat. Die Frau erinnert Saul an das offenbarte Wort Gottes, nämlich, dass es Sünde ist, Totenbeschwörer zu befragen und auch diesen Dienst zu tun. Heute sind leider auch so viele Menschen, die sich als Christen sehen, auf der Suche nach einem persönlichen Wort von Gott für sie. Und dabei vergessen sie, dass sie die Heilige Schrift haben, das vollkommen offenbarte Wort Gottes, das unfehlbar ist. Und das ist unser Maßstab, unsere Richtschnur, unser Licht, wie die Psalmisten es ausdrücken, auf unserem Weg. Dieses Wort sollte für uns Kinder Gottes etwas Kostbares sein. Es sollte nicht nur ein Buch sein, das wir am Sonntag aus unserem Bücherregal holen, den Staub abwischen und in den Gottesdienst mitnehmen. Es sollte für uns die Quelle des Lebens sein, das lebendige Wort Gottes. Und ein puritanischer Pastor hat es in seiner Predigt, als er von der Bedeutung der Heiligen Schrift sagt, folgendermaßen ausgedrückt. Er sagte zu der Gemeinde, die vor ihm war, wir sollten beten, dass Gott uns alles andere wegnehmen kann. Unser Reichtum, unsere Arbeit, unsere Familien, ja sogar unsere Kinder. Aber er sollte uns nicht sein Wort wegnehmen, seine Heilige Schrift. So ein Verlangen sollten wir als Kinder Gottes nach seinem Wort haben. Saul wollte ein Wort von Gott, ein persönliches Wort von Gott, aber auch eines, das ihm gefällt, das auf ihn zugeschnitten ist. Er wollte, oder zumindest können wir annehmen, dass er gehofft hatte, dass Samuel das Urteil, das er gefällt hatte, irgendwie wieder rückgängig machen würde. Doch an dieser Stelle versteht Saul immer noch nicht, dass es nicht Samuels Worte waren, die er in 1. Samuel 15 gesprochen hat, sondern dass es Gottes Wort war. Es war Gottes Gericht über ihn. Und als Samuel erscheint und zu Saul spricht, ändert er in keiner Weise diese Botschaft, die er zu Saul gesprochen hatte, als er noch in Rama lebte. Er ist immer noch der Prophet des Herrn und er spricht immer noch im Namen des Herrn, denn er in diesen 4 Versen, die uns erwähnt werden, 7-mal wiederholt. Und während Saul gesagt hat, Gott hat sich von mir abgewandt, und hier bezieht er sich nicht auf den Bundesgott, auf den Namen Jahwe, auf den Bundesgott, verwendet Samuel in seiner Anrede oder in seiner Botschaft an Saul 7-mal Jahwe. Es ist der Name des Bundesgottes Israels. Der Herr Jahwe hat sich von dir, Saul, abgewandt. Und Samuel ist weit davon entfernt, das Urteil umzukehren, sondern er bekräftigt es nur noch, dass das, was er gesagt hat, dass er versprochen hat in 1. Samuel 15, Vers 28, nun auch in Erfüllung kommt. Und dass der Name des Nächsten, der das Reich oder die Königsherrschaft von Saul übernehmen soll, genannt werden darf. Und wir lesen, es ist David. Und dieser Abschnitt mit der Totenbeschwörerin bringt ganz viele Fragen mit sich. Eine Frage ist, war es wirklich Samuel, so wie ich es ausgelegt habe oder euch gepredigt habe? Die zweite Frage oder eine weitere Frage, kann eine Totenbeschwörerin wirklich Tote beschwören? Also Menschen, die gestorben sind, deren Geister wieder hochholen? Und wenn ja, wie hat sie das gemacht? Oder mit welcher Hilfe hat sie das gemacht? Und bevor wir zu der Frage kommen, ob es wirklich Samuel war, ich denke, das ist die wichtigste Frage oder die Frage, die uns alle interessiert, schauen wir uns die anderen Fragen an. Und wichtig an der Stelle ist für uns alle, dass das Wort Gottes, also die Praxis der Wahrsagerei, der Zeichendeuterei, der Totenbeschwörer, als Sünde sieht und verbietet. Wir haben es gelesen im Alten Testament und das ist immer noch heute gültig. Die Bibel fordert im Alten Testament, dass Menschen, die diese Praxis betreiben, aus der Mitte vom Volk Gottes ausgerottet werden sollen. Diese Menschen haben mit dämonischen Kräften zu tun, nicht mit der Kraft von Gott. Und auch uns, und uns sollte auch klar sein, dass es heute noch Menschen gibt, die mit dämonischen Mächten zu tun haben und gewisse Dinge auch tun. Natürlich gibt es viele Schwindler, die einfach nur Geld verdienen wollen und Leute anlocken wollen und so tun, als ob sie irgendetwas gehört haben von dem Verstorbenen. Doch wir sollten als Kinder Gottes, uns sollte klar sein, dass wir uns von solchen Dingen fernhalten sollten. Das ist etwas, was Gott verbietet und nichts mit Gottes Macht zu tun hat. Und die Praxis der Totenbeschwörerin lag darin, wenn wir jetzt diese Geschichte betrachten, Dämonen oder etwas hervorzurufen, und diese haben anscheinend auch irgendetwas gemacht. Und so, dass die Menschen gedacht haben, dass die verstorbene Person hier ist. Doch die Reaktion der Frau zeigt, dass sie niemals damit gerechnet hat, dass wirklich nun ein Toter vor ihr steht. Und so kommen wir nur zur nächsten Frage. Ist diese Person, die diese Frau sieht, wirklich der tote Samuel? Man kann es leider nicht mit Sicherheit sagen, dass die Erscheinung, die die Frau hier sieht, auch tatsächlich Samuel ist. Und ich habe viel Zeit damit verbracht, Kommentare und Predigten anzuhören, um eine Antwort zu bekommen. Und alle waren sich einig, dass man nicht sicher sagen kann, dass es Samuel war. Einige sagen, dass es nicht Samuel ist, sondern ein Dämon, der in Erscheinung von Samuel aufgetreten ist. Und zum Beispiel im Kommentarbuch von Matthew Henry kannst du das lesen, er vertritt diese Position. Doch viele andere Quellen, bekannte Quellen, wie zum Beispiel Arcee Sproul in seinem Kommentar, John MacArthur, Alistair Begg, Derek Thomas und viele weitere bibeltreue Theologen nehmen an, dass es Samuel war. Und ich finde ihre Erklärung auch viel besser und habe deswegen auch diese Position eingenommen in der Predigt. Denn die Auslegung, die sie vertreten, finde ich, dass sie dem Bibeltext viel näher sind als die Gegenseite. Und was sagen sie dazu, dass es Samuel war? Zum einen hat die Totenbeschwörerin, nachdem sie Samuel sieht, Saul angeschrien und erkannt, dass es Saul ist. Sie hat also nicht damit gerechnet, dass das, was passiert ist, auch tatsächlich passiert. Doch woher wusste die Frau, dass es Saul war, der ihr gegenübersteht und ihr den Auftrag gegeben hat? Dadurch, dass sie einen Toten sah, wusste sie, es war eine andere Macht, mit der sie sonst zu tun hatte. Und wenn wir jetzt die dämonische Macht betrachten, die sie sonst benutzt hatte, dann ist die andere Macht Gottes Macht. Das war ihr an der Stelle klar. Und nun verbindet sie all die Dinge, die sie weiß. Zum einen, ein Toter steht vor ihr, also Gott hat gewirkt. Zum anderen, Samuel. Ein häufiger Name, aber vor allem, wenn wir den in Beziehung zu Gott setzen, ein Prophet Gottes und das Götterwesen, den sie beschreibt, bringt sie zu dem Schluss, dass Saul ihr gegenübersteht. Der Text sagt uns, dass Saul Samuel nicht sieht und deswegen die Frau fragt, was sie sieht. Und sie sagt zu ihm, sie sieht ein Götterwesen, also etwas, was sie vorher noch nicht gesehen hat, was sie ja auch überrascht. Und das Wort, das der Autor hier benutzt für Götterwesen in der Schlachterübersetzung oder in der Elberfelder Übersetzung steht da auch ein Gott, ist das hebräische Wort Elohim, das mit Plural hier verwendet wird, was aber auch mit Geister übersetzt werden kann, Engel, Herrscher oder auch Richter. Und diese Beschreibung, die die Totenbeschwörerin ihm gibt, reicht Saul nicht aus. Deswegen sagt er zu ihr, sie soll es ihm beschreiben. Und die Frau sagt, es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet. Und dieses Obergewand verbindet der Autor in seinem ganzen ersten Samuelbuch so wunderbar in dem Text. Zum einen, ganz am Anfang, als er sein Buch anfängt zu schreiben, brachte Hannah, als sie Samuel den Priester Eli übergeben hat, jedes Jahr dem Samuel ein Obergewand in den Tempel. 1. Samuel 2, Vers 19, kannst du es lesen. Oder auch die Stelle, als Saul das Obergewand von Samuel festgehalten hat in 1. Samuel 15 und ein Teil davon abgerissen ist. Oder Jonathan, er legt sein Obergewand dem David nieder. Gott lässt Saul prophezeien und zieht ihm dabei das Obergewand aus. Wahrscheinlich war Samuel dabei nackt, als er auf dem Weg war, David zu fangen. David selbst schneidet in der Höhle von En-Gedi ein Stück von Sauls Obergewand ab. Und auch jetzt hat Saul seine königlichen Kleider, sein Obergewand abgelegt und hat andere Kleider an. Und nun hört er von einem Mann, einem alten Mann, in einem Obergewand. Und wir lesen, dass Saul da erkannte, dass es Samuel war. Aber auch die Begründung, dass diese Erscheinung, die als Samuel hier in dem Text wiedergegeben wird, 7-mal in seinem Wort an Saul den Namen Jahwe benutzt, also den Bundesgott, als den Bundesgott anspricht, deutet darauf hin, dass es Samuel war. Doch nicht, weil die Frau fähig war, Tote zu beschwören oder Samuel wirklich aus dem Toten hervorzurufen, sondern weil Gott es an dieser Stelle wollte, dass Saul ein Wort von Samuel hört. Und das ist auch etwas, was passiert ist bei Jesus, als er auf dem Berg der Verklärung war. Dort erscheinen ihm nämlich Mose und Elia. Es ist also etwas, was Gott kann und was Gott gemacht hat. Und deswegen können wir auch annehmen, dass auch hier Gott das wollte, dass Saul Samuel hört, auch wenn er ihn nicht sieht. Die Aussage von Samuel hier in Vers 19, dass Saul und seine Söhne bei ihm sein werden, bezieht sich nicht auf den Zustand, dass wir annehmen können, Saul wird im Himmel sein bei Samuel, sondern bezieht sich auf den körperlichen Zustand von denen, nämlich, dass sie beide tot sein werden, wie auch Samuel tot ist. Und auch wenn Saul die Erscheinung nicht gesehen hat, sondern nur allzu deutlich die Worte des Propheten gehört hat, so wusste er, er war eigentlich so gut wie erledigt. Und diese Wahrheit, diese Botschaft von Samuel überwältigt ihn mit tiefer Angst. Und wir lesen, er fiel nieder, denn er hatte keine Kraft mehr. Die Totenbeschwörerin konnte nichts an dem Schicksal von Saul ändern. Aber sie hat ihm angeboten, vorübergehend Hilfe und Trost zu spenden. Es scheint, dass sie sozusagen dazugekommen ist. Wir wissen nicht, ob sie die ganze Zeit dabei war. Der Text sagt, sie kam dann zu Saul hin. Vielleicht hat sie auch die Zeit gegeben, in dem Samuel die Botschaft dem Saul gesagt hat. Aber die Frau will nun dem Saul, der auf dem Boden liegt, ohne Kraft, niedergeschlagen, ihm Trost spenden und Hilfe geben. Doch sie war klug genug zu erkennen, dass Saul nicht auf sie hören würde, wenn sie ihm nur Essen geben würde. Und so kommt sie zu ihm mit einem Argument, das Saul auch bei ihr benutzt hat. Und sie sagt, dass sie ihr Leben riskiert hat für ihn und nun soll er auch bereit sein, etwas für sie zu tun. Aber unbewusst hat sie darauf hingedeutet mit ihrer Botschaft zu Saul, höre doch auf mich und iss. Und vielleicht hat das nochmal die Traurigkeit von Saul verstärkt. Saul, der nicht auf Gott gehört hat, nicht auf Gottes Wort gehört hat, nämlich auf das Wort des Volkes, wie in 1. Samuel 15, aber auch hier auf die Frau, auf das Wort der Totenbeschwörerin hört und nun ist, zeigt uns, wie hoffnungslos der Zustand von Saul ist. Doch in der ganzen Geschichte, die wir hier sehen, will der Autor, dass wir das Wichtigste nicht aus den Augen verlieren, auch wenn noch Fragen offen sind zu dem Text, nämlich Sauls Hoffnungslosigkeit, sein hoffnungsloser Zustand als Sünder. Weil er sein Vertrauen in sich selbst und in andere Menschen gelegt hat und auf sie gehört hat und nicht auf Gott. Es ist die biblische Wahrheit, die uns der Apostel Paulus im Epheserbrief aufgeschrieben hat. In dem Epheserbrief 2, Vers 12, dort lesen wir, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das ist, was auch der Autor in unserem Predigttext macht. Ohne Gott gibt es keine Hoffnung. Und auch heute finden wir Menschen, die ihre Hoffnung auf sich selbst legen. Menschen, die denken, sie könnten so viele gute Dinge tun, um damit die Waagschale der guten Dinge bei Gott zu überwiegen mit den schlechten Taten, die sie ab und zu mal begehen. Menschen, die sagen, ich helfe doch anderen Menschen, irgendwie muss es doch zählen bei Gott. Oder sie sagen sich, ich achte darauf, wie ich mit anderen Menschen rede und mit meinen guten Worten, die ich anderen gegenüber bringe, indem ich sie lobe, ermutige. Diese guten Worte, die ich benutze, sollen doch den schlechten, die ich vielleicht ab und zu mal benutze, überwiegen. Menschen, die vielleicht sogar sagen, ich bin nicht so schlimm wie Saul dran, wie uns der Text es hier sagt. Doch ich muss dir heute sagen, wenn du deine Hoffnung nicht allein in Jesus Christus hast, nämlich, dass er deine Sünden am Kreuz getragen hat und nur du, allein gekleidet mit seiner Gerechtigkeit, mit der Gerechtigkeit Jesu Christi, vor dem heiligen Gott bestehen kannst, dann geht es dir nicht besser wie Saul. Doch Gott hat dir heute die Möglichkeit gegeben, Buße zu tun. Du hast die Gnade heute bekommen, sein Wort zu hören und zu bekennen, dass du nichts hast, nichts, womit du vor dem heiligen Gott und dem gerechten Gott bestehen kannst. Dass du ein Sünder bist und dass die Verdammnis gerechtfertigt wäre. Doch Gott hat dir in seiner Barmherzigkeit, die er dir erwiesen hat, diese Möglichkeit gegeben, sein Wort zu hören, damit du Buße tun kannst und um seine Gnade bitten kannst. Dass er nämlich deine Sünden hinwegnimmt. Dass er dir ein neues Herz gibt, dass er dir den Glauben schenkt an den Tod und die Auferstehung seines Sohnes, Jesu Christus. Jesus Christus. Das ist der Punkt, den uns der Autor hier zeigt. Jede Hoffnung außerhalb von Gott ist vergeben. Es gibt da keine Hoffnung. Da bist du hoffnungslos verloren. Doch auch wir als Kinder Gottes werden durch diesen Predigttext ermutigt, in unserer Hoffnungslosigkeit zu Gott zu kommen. Denn selbst wenn wir als Kinder Gottes den Eindruck bekommen, dass Gott uns nicht hört oder dass Gott sich scheinbar abgewandt hat von uns, dann ist das nur unser menschlicher Eindruck, weil wir in solchen Situationen meistens auf uns schauen und nicht auf Gott. Und genau das hat auch der Psalmist erlebt, als er Psalm 13 schreibt. Und doch schreibt er am Ende, in den letzten Vers 6, wenn ich uns vorlesen möchte, Psalm 13, Vers 6. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Wir als Kinder Gottes, wir haben Hoffnung nicht in uns, nicht in unseren Werken, nicht in unserer Gerechtigkeit, sondern wir haben unsere Hoffnung, unsere Rettung ist allein in Jesus Christus. Und daran dürfen wir uns erfreuen. Als Kinder Gottes dürfen wir auf seine Gnade vertrauen und uns an unserer Errettung erfreuen. Ja, unsere Hoffnung ruht allein auf Gott. Die Bibel sagt, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und lasst uns in jeder Situation unsere Hoffnung bei Gott suchen und ihn dafür anbeten. Amen.